SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 18.
Sie blies die Kerze aus. In der Dunkelheit konnte sie spüren, wie sie beobachteten. Sie schloss die Augen und wartete auf eine ganz bestimmte Empfindung, die sie über die Jahre immer weiter geschärft hatte. Das Gefühl, dass gleich die Hypnose beginnen würde. »Ich höre etwas«, sagte sie leise. Die Finger der Frau lagen steif und reglos in ihrer Hand. Sie begann zu keuchen, atmete schnell und scharf ein und aus. »Ich höre es auch.« »Ich höre es«, sagte Anastasia. »Es kommt näher.«
»Ja«, sagte Mrs. Farnsworth, »es ist so furchtbar.«
»Da sind so viele Farben«, sagte Anastasia, »solche Güte, aber auch solche Wut, solcher Verrat.«
»Ja.«
»Solche Liebe, zugleich aber auch Hass.«
»Ja.«
»Es kommt näher, ich spüre es«, sagte Anastasia, »ein Mann. Ich sehe ihn. Er möchte zu uns sprechen.«
»Ja«, rief Mrs. Farnsworth. »Mein Gott, da«, sagte Mr. Farnsworth.
Beide Frauen öffneten im selben Moment die Augen. Das Zimmer war nicht mehr dunkel. Über der Kristallkugel tauchte ein flackerndes Licht auf und dann, ganz in der Nähe, ein zweites.
»Da sind sie«, hauchte Mrs. Farnsworth.
Die Lichter wurden heller und dann drehten sie sich umeinander.
»Da, da, sprechen Sie mit ihnen. Oh, bitte, sprechen Sie mit ihnen.«
Aber Anastasia konnte keinen Muskel bewegen.
»Madame Rossi, da sind sie. So hören Sie doch.«
»Schaut«, rief der Ehemann wie gebannt, denn die Lichter wurden größer. Jetzt tanzten zwei kalte Flammen um den Tisch, auf und ab, verschmolzen zu silbrigen Formen, die Hände und Gesichter andeuteten.
»Mein Gott«, sagte Mr. Farnsworth, als die Flammen über das Trio am Tisch hinweglitten. Ihre Hälse und Arme streiften, um sich dann in der Mitte des Zimmers zu sammeln. Anastasia betrachtete gebannt ein Paar, nur zur Hälfte ausgeformter Wesen, eines aus reinem, weißem Licht, das andere aus tausend ständig wechselnden Farben, taumelnde, verspielte, leuchtende Kreaturen. Sie wollte zu ihnen gehen, sie wollte schreien.
»Nun sagen Sie doch was«,
zischte Mr. Farnsworth.
»Ja, sagen Sie etwas«, bat Mrs. Farnsworth. »Madame Rossi, fragen Sie sie, was Sie wollen.«
Aber Anastasias Zunge war wie eingefroren. Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder. Da waren sie immer noch, regungslos, als ob sie auf etwas warteten. Dann drehten sie sich wieder umeinander, immer enger, verjüngten sich zu einem einzigen Punkt und dann waren sie weg. Der Raum war wieder dunkel. »Was?«
»Das waren sie.«
»Emily.«
»Karl, das waren sie. Du hast sie gesehen.«
»Ich habe sie gesehen, Emily. Das war wirklich außergewöhnlich. Aber was wollten sie? Warum sind sie wieder fort?«
»Ich weiß es nicht.«
»Madame Rossi.«
»Madame Rossi?«
Aber sie war immer noch zu erstaunt, um zu antworten. Beide ließen im selben Moment, als hätten sie sich abgesprochen, die Hände fallen. »Madame Rossi!« Sie war drauf und dran zu gestehen, dass sie noch nie eine Stimme gehört, noch nie einen Geist gesehen, noch nie eine Botschaft aus dem Jenseits empfangen hatte, dass sie morgen, bevor sie abreiste, in den Wald gehen und die Kristallkugel, die Ringe, den Muslin fortwerfen und nie wieder die Seherin spielen würde, dass sie ganz und gar von dieser Welt war, eine Schwindlerin, eine Betrügerin, Fleisch und nichts als Fleisch. Gesichter tauchten vor ihrem geistigen Auge auf, aber nicht die von Gespenstern, sondern von all den Menschen, die sie betrogen hatte.
»Madame Rossi, was haben die Geister gesagt?«
In diesem Moment fiel ihr auf, dass es im Zimmer schon wieder hell wurde. Nun war es ein einziger Punkt, blass und blau, und diesmal teilte er sich nicht, sondern wurde vor ihren Augen immer größer, bis er so hell leuchtete, dass sie die Tränen sehen konnte, die Mrs. Farnsworth die Wangen hinabliefen,
und das rötliche Gesicht von Mr. Farnsworth. Die beiden Eheleute umklammerten einander und starrten gemeinsam zu der Erscheinung hinauf. Ein wunderbarer Schauer lief ihr den Rücken hinunter.
»Warten Sie«, sagte Anastasia, »ich höre es.« Und sie hörte es tatsächlich. Schon von Weitem spürte sie, wie es sich seinen Weg durch die Sehnen und Fasern des Kosmos bahnte. Ein Flüstern, zuerst kaum wahrnehmbar, dann lauter, knurrend, furchterregend. Die Form nahm Gestalt an, verwandelte sich in ein ungestümes, wütendes, martialisches Wesen. Sie schloss die Augen. Das Licht und die Worte drangen in sie ein.
»Er will wissen«, sagte sie, »was sie seinen Apfelbäumen angetan haben.«
7.
Was als nächstes geschieht, könnte man mit »Die Geschichte zweier Winde« betiteln. 100 Jahre sind vergangen, seit der Berglöwe alle Schafe der Osguts gerissen und Veränderungen in Gang gesetzt hat, die die Landschaft rund um das Haus stark geprägt haben. Das Weideland ist Brombeergestrüpp gewichen, das Brombeergestrüpp Unterholz und das Unterholz Birken und Kiefern. Aus den Vorräten, die das Eichhörnchen angelegt hatte, das eines winterlichen Morgens von einer Eule erbeutet worden ist, sind Eichen, Buchen und Kastanien gewachsen. Im Laufe der Jahre sind in dieses zweite Stück Wald mehrere kleinere Lichtungen geschlagen worden. Ein Gemüsegarten, eine Wiese, von der aus man vorbeiziehende Wolken malen konnte, ein Krocketrasen für Hotelgäste, die niemals kamen. Am Rande eben jenes Rasens steht eine Buche, die geschwächt ist durch einen Riss, den ein morgendlicher Frostanfall verursacht hat, sowie durch die Übergriffe von Spechten und von Miniermotten, die kryptische Runen in die Blätter geritzt haben. Sie wird von einem plötzlichen Windstoß erfasst, bricht entzwei und beim Fallen trifft sie mit gerade so viel Kraft auf die daneben stehende Kastanie, dass sie bei jener einen Ast abknickt und eine längliche Wunde in die Rinde reißt, unter der das hellbraune Holz hervorscheint. Dies ist der erste der erwähnten Winde. Der zweite folgt 4 Monate später, im Juni. Ein warmer, nasser Wind, der über die westlichen Appalachen fegt. Er trägt zahllose winzige Lebewesen über das Land. Kleine Vögel, Käfer, Spinnen, die an ihren seidenen Fäden hängen, Flugsamen in Form von Schopf- und Schirmfliegern. Während der Wind über die Berge streicht, gibt er und nimmt er, und in einem Wald nördlich des Susquehanna River weht er durch einen Wald mit 100.000 Kastanienbäumen. Über viele Generationen haben sich Kinder der Mohawks und Oneidas, deutsche Siedler, Milizen der amerikanischen Revolution und Bauernjungen von den Früchten dieser Bäume ernährt, ganz zu schweigen von Hirschen, Pferden, Bären, Elchen, Wildschweinen, Vögeln, Würmern, Eichhörnchen, Stachelschweinen und Nacktschnecken. Doch nun sind die Bäume tot, erstickt unter dem Myzel des Kastanienrindenkrebs, der im vorangegangenen Jahrzehnt aufgetreten ist. Der gelbliche Pilz wächst durch die Rinde und mikroskopisch kleine, flaschenförmige Fruchtkörper schießen ihre Sporen in den Wind. Um eine dieser Sporen soll es im Folgenden gehen. Während ihrer bisherigen Existenz hat sie ihren Wirtsbaum nie verlassen. Die Spore hat die Form einer stumpfen Spindel mit einer dünnen Scheidewand, wie die Kerbe einer Tablette. Eine halbe Ewigkeit hat sie in den feuchten Tiefen ihrer Kammer gelebt, in Reih und Glied mit ihren zu Rosetten angeordneten Geschwistern. Als der Westwind kommt und Heerscharen von Sporen aus dem zerstörten Wald fegt, macht sie eine Verwandlung durch, die an Ekstase grenzt. Gelöst erhebt sie sich über den Tod um sie herum, verlässt taumelnd die Krone ihres Wirts, streift das Blätterdach, wirbelt zwischen den Zweigen einer im Wind wogenden Kiefer hindurch und wird in den Himmel emporgesaugt. Hoch in den grauschwarzen Wolkengürtel, auf und ab, dass ihr schwindlig wird. Sie passiert die Catskills und den Hudson, fliegt die Taconic Mountains hinauf. Der Wind hat es eilig. Die Spore spürt, wie er an ihrer Membran zerrt. Einen wunderbaren Moment lang kommt es ihr vor, als würde sie sich entweder in Luft auflösen oder so hochsteigen, dass sie nie wieder hinunterkäme. Ganz kurz ist die Lust, denn wie soll man diese chemischen Vorgänge sonst nennen, kaum zu ertragen. Doch dann trifft sie in einer Wolke auf einen gerade entstehenden Regentropfen. Jetzt geht es wieder hinunter. Der Regentropfen ändert die Form, wird flacher. Winzige Wellen rollen über seine Oberfläche, während er weitere Feuchtigkeit aus den Wolken aufnimmt. Freier Fall. Unter ihnen drehen sich die Wälder. Die Luft wird wärmer, der Regentropfen wächst, fällt schneller. Er landet auf einer Wiese neben dem gelben Haus am Waldrand. Es ist Morgen. Das Gras ist nass. Das Gewicht des Wassers ist gewaltig, aber es ist ein warmer Frühlingstag. Und während die Wolken weiterziehen, verfängt sich der Regentropfen im Fell eines Hundes, der sich im Gras wälzt. Er schüttelt sich und die Spore schwebt wieder. Warme Luft steigt vom Gras auf und trägt die Spore in den Wald. Und dort landet sie auf der Kastanie mit der hellbraunen Wunde, die die fallende Buche hinterlassen hat. Es ist nicht das erste Mal, dass der Kastanienrindenkrebs den Wald heimsucht. Vor fast 20 Jahren wurden die Bäume hier zum ersten Mal von dem Pilz befallen. Inzwischen ist ihm die Hälfte aller Kastanien in Neuengland zum Opfer gefallen. Milliarden Sporen hat der Wind davongetragen. Milliarden Sporen wurden von Vögeln, Käfern und Milben, an denen sie kleben blieben, verbreitet. Aber einen ganzen Wald zu zerstören, ist nicht so einfach. Die passende Spore muss die passende Lücke in der Abwehr des passenden Baumes finden, muss dort keimen und die Gänge in der Rinde der Kastanie finden, in denen das Myzel seine erstickenden Fäden ausbreiten kann. Der Pilz muss die Wucherungen umgehen, die die Kastanie gegen den Eindringling wachsen lässt. Er muss sein Gift ausbringen, die Barrikaden innerhalb des Holzes auflösen. Davon ist dieser Wald bis heute verschont geblieben. Jeden Sommer füllen sich die Kronen der Kastanienbäume mit Früchten, die so hell leuchten, dass man meint, sie würden von einer eigenen Sonne beschienen. Jeden Herbst bedecken die Nüsse den Waldboden. Im Frühjahr sind die Blätter weich und grün, mit einem Hauch rotbraun. Sie stehen gerade besonders schön im Saft, als die Spore angeflogen kommt und sich sanft niederlässt. Notizen zum Fall Robert S. 7. Februar. Die Mutter, Lillian, kommt allein in die Sprechstunde und bringt die Krankengeschichte mit. Sie ist 43 Jahre alt und Witwe. Ihr Mann starb an einer Blinddarmentzündung, als der Patient 6 Jahre alt war. Der Patient heißt Robert und hat noch eine jüngere Schwester, die kurz vor dem Tod des Vaters gezeugt wurde. Die Mutter hat die Kinder allein in Boston großgezogen, währenddessen aber eine Zeit lang mit einem Tanzlehrer zusammengewohnt, bis die Beziehung in die Brüche ging. Sie nennt keine genauen Gründe und antwortet nicht auf die Frage, ob er übergriffig war und ob die Kinder das eventuell mitbekamen, beteuert aber, dass er die Kinder niemals angefasst hat. Der Patient besuchte die Schule mit gutem Erfolg, hatte aber nur wenige Freunde und verbrachte die meiste Zeit mit der Lektüre von Wissenschafts- und Kriminalmagazinen. Die Familie war früher wohlhabend, verlor den Großteil des Vermögens aber im Zuge der Wirtschaftskrise. Einkünfte aus einem Patent zur Knopfherstellung, das einst der Großvater angemeldet hatte, verhalfen der Mutter zu einem bescheidenen, aber einigermaßen komfortablen Leben. Sie beschäftigte eine Finnin, die bei der Hausarbeit und bei der Betreuung des Jungen half. Die Krankengeschichte der Familie ist kaum auffällig, abgesehen von der Großmutter mütterlicherseits, die offenbar unter nicht näher bezeichneten Visionen und nervösen Erschöpfungszuständen litt.
Der Großvater mütterlicherseits starb an den Folgen einer Alkoholsucht. Ansonsten war er gesund. Die Großeltern väterlicherseits waren von solider holländischer Herkunft. Abgesehen von einem Cousin mit Neurosyphilis sind keine Geisteskrankheiten in der Familie bekannt. Lillian sagt von sich selbst, sie sei aufgrund der Schwierigkeiten des Lebens oft unglücklich. Manchmal nimmt sie ein bromhaltiges Beruhigungsmittel, um schlafen zu können. Die Entwicklung verlief bei dem Patienten normal. Alle Meilensteine wurden erreicht. Keine schweren Kinderkrankheiten, abgesehen von einem Fieber, als er 12 Jahre alt war, das 2 Wochen anhielt und sich zu einer Lungenentzündung auswuchs. Nahm nur widerwillig an sportlichen Aktivitäten teil, wirkte gelegentlich zerbrechlich. Aber seine Mutter bestreitet, dass sie sich über die typischen Sorgen einer Mutter um ihren Sohn hinaus Sorgen um ihn gemacht habe. Sie weiß nicht, wann er mit dem Masturbieren begonnen hat oder wie oft er es praktiziert, doch Spuren in der Wäsche zeugen von nächtlichen Samenergüssen ab dem Alter von etwa 13 Jahren. Andere Symptome der Pubertät wie erwartet. Hatte ihres Wissens nach nie Beziehungen zu Frauen. Wie könnte er auch, wo er doch solche Angst vor Menschen hat? Was die akuten Probleme betrifft, so traten die ersten Störungen auf, als der Patient 15 Jahre alt war. Immer vor dem Schlafengehen wurde er unruhig und fragte seine Mutter, ob sie in der Wohnung jemanden gesehen habe. Er überprüfte die Schlösser an Türen und Fenstern, behauptete, er werde von jemandem beobachtet und machte sich Sorgen um die Sicherheit seiner Familie. Kam schon mittags von der Schule nach Hause, da er sicher war, dass seiner Mutter etwas zugestoßen war. Sein Verhalten wirkte sich zunehmend auf seine schulischen Leistungen aus. Und in seinem Abschlussjahr an der Highschool wurde die Mutter von seinen Lehrern kontaktiert, die ihr mitteilten, dass er gar nicht mehr am Unterricht teilnahm. Er ging erneut zur Schule, brach sie dann aber wieder ab. Mit 18 wurde er verhaftet, weil er ein Ehepaar in einem Bostoner Park bedroht hatte, nachdem er zufällig mit angehört habe, wie sie planten, ihn auszurauben. In Haft wurde er untersucht und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort war er 3 Wochen und kurz darauf noch einmal 2 Wochen. Die Diagnose lautete beide Male Schizophrenie, entweder vom Paranoiden oder vom Hebephrenentypus. Er erholte sich so weit, dass seine Mutter ihn mit nach Hause nehmen durfte, blieb aber misstrauisch und konfrontativ, behauptete, er stehe im Mittelpunkt einer Verschwörung. Die Nachbarn würden ihn durch die Rohre belauschen, ihm auflauern, etc. etc. Er sprach von schattenhaften Gestalten, die ihn überall hin verfolgten und ihm etwas antun wollten, aus Rache für Verbrechen, von denen er sicher war, dass er sie begangen habe, auch wenn er nicht genau sagen könne, was für Verbrechen das seien. In der Zwischenzeit erregte sein Verhalten die Aufmerksamkeit einiger junger Männer aus der Nachbarschaft. 2-mal verprügelten sie ihn. Er kam mit ein paar blauen Flecken davon und war nicht ernsthaft verletzt, was allerdings nur eine Frage der Zeit gewesen sei. Neben dem Knopfpatent hatte die Mutter des Patienten ein Landhaus geerbt, das ihr Vater in ein Hotel hatte umwandeln wollen. Doch nach dem Börsenkrach war er gezwungen gewesen, einen Großteil des Landes hinter dem Haus an den Staat zu verkaufen. Sie hatte dort einen Teil ihrer Kindheit verbracht und erwog manchmal, dorthin zurückzukehren. Aber das Haus war nicht nur abgelegen, sondern auch seit 10 Jahren nicht mehr instand gesetzt worden. Zurück in Boston ging der Ärger mit den anderen jungen Männern weiter. Robert schlief nicht mehr, lief stundenlang umher. Und die Nachbarn beschwerten sich, dass er ihnen auf dem Treppenabsatz auflauerte. Obwohl er nie jemandem etwas zuleide tat, drohte der Vermieter mit rechtlichen Schritten. Schließlich wurde das alles zu viel und sie beschlossen umzuziehen, beschäftigten aber weiterhin die Finnin, die offenbar die einzige Person außer seiner Mutter war, von der der Junge glaubte, sie habe sich nicht gegen ihn verschworen. Im Sommer zogen sie um. Da sie sich nicht imstande sah, das Haus mit der Finnin allein zu sanieren, suchte die Mutter des Patienten Hilfe bei Jay, einem verheirateten Mann, der sich für sie interessierte, was sie nicht erwiderte, doch sie beschloss, seine Nähe zu ertragen, denn er kannte sich in der Gegend aus, half ihr bei Reparaturen und so weiter. Vor etwa 2 Jahren drängte Jay sie dazu, einen großen Teil ihres verbleibenden Waldstücks als Nutzholz zu verkaufen. Als Robert davon erfuhr, erschrak er und lief fort. An der Suche beteiligten sich die Polizei und mehrere Nachbarn. Man fand ihn am nächsten Morgen. Er konnte sich nicht bewegen, verweigerte die Nahrungsaufnahme, sprach nicht, kniff die Augen zu und widersetzte sich jeder Bitte. Die Krise hielt 1 Monat lang an, bis der potenzielle Käufer bei der Vermessung und Bewertung des Grundstücks einen Unfall erlitt und die Erben das Angebot zurückzogen. Danach ging ihr Leben seinen normalen Gang. Jay hielt sich nach dem Debakel fern, aber die Finnin blieb bei ihnen. Sie hatten es geschafft. Die Mutter sagt, dass es dem Patienten damals besser ging. Wenn man ihn allein ließ, spazierte er stundenlang durch den Wald. Er war nur ansprechbar, wenn es darum ging, dass er verfolgt werde. Von wem oder warum solle er mir selbst erzählen? Im folgenden Jahr gab es keine besonderen Vorkommnisse. Er hielt sich von den Nachbarn fern und sie ließ ihn umherwandern. Sie sagt, er streife gerne durch die Natur und sei manchmal tagelang fort, komme aber jedes Mal von selbst wieder heim. Manchmal wird er von der Polizei oder besorgten Bürgern aufgegriffen. Er ist schon bis nach Boston gewandert, sogar bis Quebec. Kürzlich geriet der Patient auf einem seiner Spaziergänge in einen heftigen Streit mit einem Landvermesser. Der Sheriff wurde gerufen. Er wurde nach Longridge geschickt, wo er sich seit 4 Monaten aufhält. Die Mutter findet das schrecklich bedrückend, aber den Patienten scheint nicht zu stören, dass er dort ist, zumal er sich auf dem Gelände frei bewegen darf. Die Mutter hat die Hoffnung, dass er wieder der Mensch wird, der er vor seiner Krankheit war. Im Januar las sie einen Artikel über unsere Klinik und unsere Erfolge im Bereich der Chirurgie. Oberflächlich betrachtet scheint der Fall für den Eingriff geeignet, ja sogar ideal, wenn wir seine Anwendung auf chronische Psychosen ausweiten wollen. Die Mutter ist sich bewusst, dass sich das Verfahren noch im Erprobungsstadium befindet, hat mit mir über die Risiken gesprochen etc. Ich werde nächste Woche in der Anstalt sein, um mich mit anderen Patienten zu befassen. Dann werde ich mich auch um Robert kümmern.